Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist ein sogenannter Fischer angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Mit Delu avec 125 voix.
Am 13. und 14. September 1515 traf ein eidgenössisches Heer südlich von Mailand auf die Truppen des französischen Königs Franz I. In der brutalen Schlacht bei Marignano erleiden die zuvor erfolgsverwöhnten Eidgenossen eine herbe Niederlage und große Verluste. Geschlagen müssen sie sich über die Alpen zurückziehen. Was aber tun diese Eidgenossen überhaupt in Mailand? Und warum legen sie sich mit dem mächtigen französischen Königreich an? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Professor Dr. André Hollenstein unterhalten. Er wird uns nicht nur aufzeigen, wie der Konflikt entstanden ist, sondern hilft uns auch, die Geschehnisse rund um die Schlacht im zeitgenössischen Kontext zu verstehen und die vielseitigen Konsequenzen im Nachgang dieses richtungsweisenden Ereignisses einzuordnen. Herr Hollenstein war von 2002 bis 2023 an der Universität Bern Professor für ältere Schweizer Geschichte sowie vergleichende Regionalgeschichte und ist seit kurzem emeritiert. Vielen Dank, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben.
Gern geschehen.
Heute beschäftigen wir uns mit der berüchtigten Schlacht in Marignano und springen dazu in die Zeit zwischen ungefähr 1500 und 1520. Herr Hollenstein, wie hat die Eidgenossenschaft zu diesem Zeitpunkt ausgesehen?
Sie müssen sich ein Gebilde vorstellen, das alles andere als einheitlich ist, zusammengesetzt aus Herrschaftsgebieten, Territorien, die zu sehr ungleichen Bedingungen zu dieser Eidgenossenschaft gehören. Der Kern der eidgenössischen Orte ist um 1500 bald erreicht. Die 13 Orte, 1501 werden Basel und Schaffhausen integriert, 1513 Appenzell. Es ist ein Raum, der sehr viele Untertanengebiete kennt. Die eidgenössischen Orte waren seit etwa 1400, kurz davor, sehr erfolgreich mit einer kriegerischen Expansionspolitik. Sie haben im heute schweizerischen Raum zahlreiche Eroberungen getätigt, den Aargau 1415 erobert, den Thurgau 1460. Es kommen weitere Erwerbungen dazu, so dass man sagen kann, dass um 1500 herum dieses so heterogene Gebilde Eidgenossenschaft eigentlich die Vorherrschaft über den zentralen Abschnitt des Alpenbogens besitzt. Das heißt, diese Orte kontrollieren wichtige Passübergänge zwischen Norden und Süden Europas und sie kontrollieren den Raum, in dem bis weit ins 15. Jahrhundert hinein auch dynastische Konkurrenten sehr mächtig unterwegs waren. Also das einerseits das Haus Habsburg, Österreich, dann aber auch das Haus Savoyen, das um 1500 immer noch große Teile der heutigen Westschweiz kontrolliert und im Süden eben auch Mailand. Und für den Zustand der Eidgenossenschaft um 1500, ich selber spreche lieber vom Corpus Helveticum, ein Verfremdungseffekt, damit wir nicht allzu moderne Vorstellungen in die Vergangenheit zurückprojizieren. Dieses Corpus Helveticum hat sich vor allem als Ergebnis des Sieges in den Burgunderkriegen einen Namen gemacht als effiziente Kriegsmaschine, sage ich jetzt mal. Also man hat mit großem Erstaunen und Interesse in den umliegenden Ländern, reichen Fürstentümern zur Kenntnis genommen, dass es hier einen Kriegerschlag gibt, der, je nachdem wie man es sieht, sehr tapfer und tüchtig oder brutal und gewaltsam Krieg führt und eine Kriegstechnik beherrscht, die offenbar damals noch sehr, sehr effizient, sehr leistungsstark ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Das heißt, dieses Corpus Helveticum hat sich ein Stück weit konsolidiert. Ich spreche gerne vom 15. Jahrhundert aus dem Gründungsjahrhundert der Eidgenossenschaft, weil sich dieses Gebilde etabliert mit eigenen Herrschaftsrechten, nicht zuletzt auch dank Privilegien des Heiligen Römischen Reichs. Das heißt, die eidgenössischen Orte sind legitimiert dazu, Herrschaft auszuüben über große Territorien und Untertanengebiete, weil die Kaiser und Könige aus gewissen Dynastien, vor allem der Luxemburger und Wittelsbacher im 14. und frühen 15. Jahrhundert, die eidgenössischen Orte sehr, sehr großzügig mit Reichsprivilegien bedacht haben. Und sie sind in eine, das, was ich als geopolitische Gunstlage bezeichnen möchte, hineingewachsen. Sie kontrollieren einen Raum, der seit dem späten 15. Jahrhundert zunehmend in der großen europäischen Mächtepolitik unglaublich wichtig werden wird. Und man wird die ganze weitere Schweizer Geschichte letztlich eben nie verstehen können, ohne Berücksichtigung des größeren geopolitischen Umfelds, in dem diese 13 Orte dann agiert haben, auch mit ihren jeweiligen Verbündeten. Also eine gewisse Konsolidierung, eine gewisse interne Organisation mit der sogenannten Tagsatzung als letztlich einzigem gemeineidgenössischer Institution. Keine Regierung, kein Parlament, sondern am besten zu charakterisieren als ein Gesandtenkongress, ein G13-Gipfel gewissermaßen. Das heißt, die Spitzenpolitiker der 13 Orte treffen sich auf den Tagsatzungen, um laufende Geschäfte zu besprechen. Das sind innereidgenössische Geschäfte, aber es ist vor allem auch sehr stark in der Zeit um 1500 sind es die Außenbeziehungen, die politischen, die Bündnisbeziehungen zu den großen Dynasten des Umfelds. Auf den Tagsatzungen geben sich die Gesandten des Kaisers, des Hauses Österreich, Savoyens, aber auch des Königs von Frankreich die Klinke in die Hand. Dort wird große Politik besprochen. Die Tagsatzung hat keine starke Exekutivgewalt. Es ist vor allem wichtig als Kommunikationsplattform, aber da ist sie unglaublich effizient, was nicht zuletzt eben die lange Dauer dieser Institution über viele Jahrhunderte hinweg erklärt. Es wird dort sehr viel kommuniziert, aber wenig entschieden. Und das macht vielleicht auch ein Stück weit eben das Rezept aus, warum diese Tagsatzung so lange existiert hat. Sie spiegelt eigentlich sehr schön die Struktur und die schwache Institutionalisierung dieser alten Eidgenossenschaft. Denn letztlich haben ja die eidgenössischen Orte bis 1815 und dann 1848 nie dauerhaft Hoheitsrechte oder Souveränitätsrechte an eine übergeordnete Bundesgewalt abtreten wollen. Deswegen also die Tagsatzung, ein Gebilde mit schwacher Exekutivgewalt, schwacher Beschlusskraft, und das hat man ihr lange Zeit vorgeworfen. Ihr Wert und ihre Bedeutung liegen aber eben darin, dass sie Kommunikationsplattform war.
Sie haben den größeren geopolitischen Rahmen bereits angesprochen. Ich glaube, für unser Gespräch ist vor allem das Bündnis mit Frankreich sehr wichtig. Wie hat sich das geäußert und wie waren die Eidgenossen mit diesem Reich verbunden?
Nun, bis es wirklich zu einer Allianz kommt, müssen wir ja den Ausgang der Mailänderkriege abwarten. Es gibt aber schon frühe Annäherungen zwischen den eidgenössischen Orten und dem Königreich Frankreich. Dabei muss man eines sich vergegenwärtigen, es gibt keine Grenzlage. Was uns heute vertraut ist, eine lange gemeinsame Grenze im Westen der Schweiz, im Osten Frankreichs, entsteht erst im 17. Jahrhundert. Das Königreich Frankreich liegt viel westlicher, als wir es heute kennen. Und auch die Westorientierung der Eidgenossenschaft ist im 15. Jahrhundert und 1500 keineswegs abgeschlossen. Die Eroberung der Waadt durch Bern, Freiburg und das Wallis steht ja noch bevor. Das heißt, die beiden kommen einander näher wegen der Burgunderkriege letztlich. Ich lasse mal die Episoden mit den Armagnacen im alten Zürichkrieg weg. Die beiden Mächte, also die beiden Akteure, kommen sich näher wegen der Burgunderkriege, und wie häufig in der Vergangenheit ist es eine gemeinsame Feindschaft, die neue Freundschaften schafft. Der König von Frankreich ist interessiert, die Eidgenossen für sich zu gewinnen im Kampf gegen seinen Rivalen, den Herzog von Burgund. Ein Angehöriger letztlich des französischen Königshauses, eine Seitenlinie, die aber viel zu mächtig geworden ist in den Augen des Königs von Frankreich, der ein eigentliches Zwischenreich aufgebaut hat, das vom Mittelmeer bis in die Niederlande entlang nach oben reicht. Und dieser Herzog Karl der Kühne von Burgund betreibt eine recht aggressive Machtpolitik, kommt damit auch den Eidgenossen viel zu nahe, mit der Pfandschaft über das Elsass, den Sundgau. Und es ist in dieser Situation letztlich die Diplomatie Berns, welcher die Chance erblickt, mit dem Zusammengehen mit dem König von Frankreich das alte Problem, die Gegnerschaft zum Haus Österreich-Habsburg beizulegen und zu klären. Also das ist eine unglaublich spannende Konstellation. Der Herzog von Österreich hat nämlich dem Herzog von Burgund Pfandlande übergeben und der Herzog von Burgund ist nicht mehr bereit, diese Pfandlande herauszurücken. Pfandlande im Sundgau, im Elsass. Hier kommen also drei Akteure, das Haus Habsburg, die Eidgenossen und der König von Frankreich zusammen und beschließen gewissermaßen jetzt den Streit mit Burgund aufzunehmen. Das ist letztlich die erste wirklich machtpolitische Kooperation, noch keine Allianz, aber eine Interessensverwandtschaft. Die erste Allianz kommt dann zustande Ende des 15. Jahrhunderts, 1499, und da sind wir bereits voll in den Mailänderkriegen drin. Mailänderkriege, wo der König von Frankreich Erbansprüche auf das Herzogtum Mailand und letztlich auch auf weitere Gebiete in Italien geltend macht. Und dieser König von Frankreich hat eben schon länger gemerkt, dass diese Eidgenossen kampfeslustige, tüchtige, gewaltsam brutale Krieger und Haudegen sind, mit denen sich leicht Kriege und Feldzüge und Schlachten gewinnen lässt. Und er gewinnt die Eidgenossen als Bündnispartner für seinen Kampf um das Herzogtum Mailand 1499. Mitten in den Schwabenkriegen. Und deswegen ist es interessant zu sehen, dass der Herzog von Mailand alles unternimmt, damit dieser Schwabenkrieg so schnell wie möglich beendet ist und die Eidgenossen auch wieder ihm zur Verfügung stehen, um im Abwehrkampf gegen den König von Frankreich das Herzogtum Mailand zu verteidigen. Also man erkennt an dieser Situation, wie umworben die eidgenössischen Orte sind, weil sie eben schon eine ganze Zeit lang identifiziert wurden als Söldnermarkt, als Markt der Reisläufer. Es kommt natürlich die Nähe zum oberitalienischen Kriegsschauplatz dazu. Man ist nicht nur, die Eidgenossen sind nicht nur effiziente Krieger, sondern sie liegen auch nahe bei diesem umstrittenen Kriegsschauplatz.
Da machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs und gehen darauf ein, warum diese Schweizer Krieger so effizient waren. Was hat sie von den anderen Armeen dieser Zeit abgehoben und wieso waren sie über so lange Zeit so erfolgreich?
Es ist ein Zeitfenster im Spätmittelalter, im frühen 16. Jahrhundert schließt sich dieses Zeitfenster dann, wo die Eidgenossen mit ihrer infanteristischen Kriegstechnik den adeligen Ritterheeren überlegen sind. Die Eidgenossen praktizieren und beherrschen die Kriegstechnik der sogenannten Gewalthaufen. Das sind kompakte Kriegerhaufen von Fußkriegern, Fußsoldaten, in deren Mitte zahlreiche Hellebardenträger stehen, die umgeben sind von einem Geviert von drei Staffeln Spießträgern. Und diese Gewalthaufen stürmen mit einer unglaublichen Macht und einer Wucht auf die gegnerischen Phalanxen zu, auf die gegnerischen Heere, die Spieße gesenkt im entscheidenden Moment, um eine Bresche in die gegnerischen Heere zu schlagen, eine Bresche, in die dann die Hellebardenträger eindringen können, um mit ihren Hellebarden dort dann eben ihr Werk zu verrichten, also Reiter, Ritter von den Pferden runterzuholen, aber auch die Fußsoldaten der Gegner niederzumachen. Das ist eine Kriegstechnik, die eben eigentlich seit dem 14. Jahrhundert sehr erfolgreich angewandt wird, dann auch zur Perfektion getrieben wird, die dann aber, darauf kommen wir noch, in den Mailänderkriegen in der späteren Phase dann eben bei Marignano dann definitiv auch an ihr Ende gelangt und letztlich eben auch abgelöst wird durch Kriegstechniken, wo dann die Eidgenossen letztlich nicht mehr mitmachen werden. Also die Eidgenossenschaft, die eidgenössischen Kriegstruppen sind bis ins frühe 16. Jahrhundert noch konkurrenzfähig, verlieren dann aber gewissermaßen den Anschluss an die Modernisierung der Kriegstechnik, was mit Artillerie, mit Belagerungskrieg zu tun hat. Und werden ja dann nicht zuletzt auch unter anderem aus diesem Grund in der frühen Neuzeit keine kriegerische Machtpolitik mehr betreiben.
Jetzt haben wir das Stichwort auch schon wieder. Also diese Söldner sind nun eben gefürchtet, effizient. Überall möchte man sie gerne in den eigenen Reihen haben. Und das gilt jetzt eben auch eben für die Truppen, die Mailand erobern wollen, nämlich die Franzosen, sowie diejenigen, die es verteidigen sollen. Und damit ist unser Schauplatz für die nächsten paar Jahre gegeben.
Genau, also in diesem Kampf um die jeweils, je nachdem, Verteidigung oder Eroberung dieses Herzogtums Mailand, bemühen sich sowohl der Herzog von Mailand wie auch der Kaiser, der ein Verbündeter ist. Für ihn ist das Herzogtum Mailand Teil des Heiligen Römischen Reichs. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite der König von Frankreich, um diese eidgenössischen Reisläufer und Krieger. Und der König von Frankreich erringt einen großen diplomatischen, politischen Erfolg, indem er 1499, also mitten in diesem Schwabenkrieg, also die Zeiten sind extrem dynamisch und turbulent, mitten in dieser militärischen Auseinandersetzung schließt er ein erstes zehnjähriges Bündnis mit den eidgenössischen Orten ab, sichert sich damit das Werberecht auf dem eidgenössischen Söldnermarkt und benutzt das auch sofort und ist damit recht erfolgreich. In diesen zehn Jahren gelingen dem König von Frankreich wichtige militärische Erfolge im Kampf um dieses Herzogtum Mailand. Nach 10 Jahren läuft diese Allianz aber ab und sie wird nicht mehr erneuert, weil die eidgenössischen Orte letztlich gemerkt haben, dass es vielleicht doch für sie politisch klüger ist, Frankreich nicht zum Nachbarn zu haben, und zwar im Süden.
In Mailand.
Im Mailändischen. Denn die Eidgenossen sind ja seit dem 15. Jahrhundert auch Stakeholders geworden im Kampf um Mailand. Sie tätigen ja Eroberungen in den südalpinen Tälern südlich des Gotthards, was altes mailändisches Territorium ist, teilweise auch dem Bischof von Como zugehörig. Und das heißt, sie haben dort eine eigene Interessen- und Machtpolitik aufzubauen begonnen, mit Eroberungen in der Leventina, dann runter bis Bellinzona, aber auch die Walliser und die Berner mit Eroberungen im Eschental, also im Ossolatal. Das geht hin und her, das ganze 15. Jahrhundert. Die inneren Orte Uri, Schwyz, Unterwalden sind seit dem frühen 15. Jahrhundert sehr aktiv in diesen südalpinen Tälern. Die Berner und die Walliser bald darauf auch. Mit sehr vielen militärischen Rückschlägen auch. Also das ist keine Einbahnsache, sondern da gibt es sehr viele auch Niederlagen, bis dann eben dank der Mailänderkriege diese vielleicht eher regionale Auseinandersetzung um die Herrschaft über die südalpinen Täler, also was heute das Tessin ist oder auch Teile des Piemonts, auf einmal eine europäische Dimension bekommen, weil eben der Kampf um das Herzogtum Mailand auf einmal ganz große Herren, ganz große Kriegsherren auf die Bühne bringt.
Vielleicht ganz kurz zum Präzisieren, Sie haben das Werberecht erwähnt, das diese Allianz mit sich bringt. Das heisst, der französische König hat ein exklusives Recht, wenn ich es richtig verstanden habe, Schweizer Reisläufer und damit eben eigentlich die beste Infanterie in Europa zu werben. Und allen anderen Stakeholdern ist dies verwehrt. Und das ist eben ein Grund, warum er bis 1509 in Italien militärisch erfolgreich ist.
Grundsätzlich ja, nur sind die eidgenössischen Orte damals noch lange nicht im Besitz des Gewaltmonopols. Also rechtlich gesehen und politisch gesehen hat der König von Frankreich dieses Vorrecht, diesen privilegierten Zugang auf diesen Reisläufer- und Söldnermarkt. Weil aber so viele Herren um die Gunst der Orte buhlen und es in allen Orten Angehörige der Franzosenpartei wie Angehörige der antifranzösischen Partei gibt, ist der Zugriff auf diesen Söldnermarkt noch lange Zeit nicht so exklusiv für den König von Frankreich. Die Situation ist also die, dass wir seit den 1460er, 70er Jahren eine unglaublich chaotische Situation haben. Sobald im näheren oder weiteren Umfeld ein Feldzug ansteht, ein Krieg ausbricht, wird hierzulande geworben. Das sind dann so Reislaufunternehmer, Soldunternehmer, häufig aus den Machteliten der eidgenössischen Orte, die damit ein gutes Geld verdienen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Kontakte, ihre sozialen Beziehungen, ihres Besitzes von kleinen Herrschaften in der Lage sind, Reisläufer zu mobilisieren und ins Feld zu führen. Die machen ein gutes Geschäft, das sind die Organisatoren dieses Reisläufertums. Das Problem aber ist, weil eben so viele Interessen sich überkreuzen, ziehen eidgenössische Reisläufer sowohl diesem Kriegsherrn wie auch dessen Gegner zu. Wir haben also immer wieder die Situation, dass in diesen Konflikten eidgenössische Söldner auf beiden Seiten stehen. Zur Erinnerung, eine Episode, die kaum bekannt ist, selbst in den großen Schlachten der Burgunderkriege gibt es eidgenössische Reisläufer auf Seiten Burgunds. Wir dürfen also uns keine allzu nationalen Vorstellungen von den damaligen politischen Verhältnissen machen, sondern das ist ein Business, das ist ein Geschäft. Und die Skrupellosigkeit der eidgenössischen Krieger, die ist sehr schnell einmal sehr bekannt, die laufen einem jeden Herrn zu, Hauptsache er zahlt und noch besser, wenn er besser zahlt als seine Konkurrenten.
Genau, und sie haben ja dadurch auch einen sehr zweifelhaften Ruf, oder? Man sagt ihnen nach, sie sind unglaublich diszipliniert in der Schlacht und fast unlenkbar neben der Schlacht. Also sie plündern, sie morden, sie brennen, wo sie halt überall auf den umliegenden Gebieten anzutreffen sind. Wenn wir jetzt aber nun auf die politischen Verhältnisse zurückschwenken, dann beginnt eben ab 1509 der Bruch mit Frankreich in Mailand und dann gelangt die Eidgenossenschaft selber in den Besitz dieses Herzogtums Mailand.
Genau, also die Allianz wird nicht verlängert, weil es nun eben doch immer stärkere Bedenken gibt, ob man gut daran getan hat, sich mit einem großen Herrn zu verbünden, der nun im Süden zu einem starken Nachbarn wird, der die eidgenössischen Interessen nun seinerseits auch zu durchkreuzen beginnt. Dieser König von Frankreich als Herzog von Mailand ist letztlich nicht bereit, den eidgenössischen Orten ihre Eroberungen in ehemals mailändischem Gebiet zu überlassen. Der will das wieder zurückholen. Das heißt, hier kommen sich zwei Parteien in die Quere, die eine Zeit lang miteinander verbündet waren. Und nun verbünden sich die eidgenössischen Orte nun mit anderen Herren auf der italienischen Halbinsel, mit Venedig, mit dem Papst, die letztlich eben und mit dem Herzog von Mailand wieder, die nun ein Interesse haben, diesen mächtigen Herrn, der eigentlich in Oberitalien nichts zu suchen hat, nämlich den König von Frankreich, wieder aus Oberitalien rauszuschmeißen. Und 1512 ist dann das große militärisch-kriegerische Moment, wo die eidgenössischen Orte eben mit Unterstützung anderer italienischer Herrschaften als Verbündeter dem König von Frankreich in diesen großen Feldzügen eine empfindliche Niederlage beibringen. Das ist im Übrigen der Moment, wo auch die Bündner ihre Südexpansion ins Veltlin nach Chiavenna erfolgreich abschließen. Das läuft parallel, also da gibt es unterschiedliche Akteure, die gleichzeitig diese Südexpansion betreiben. Und die Eidgenossen setzen sich damit in der Tat in den Besitz letztlich dieses Herzogtums Mailand, müssen aber wahrscheinlich von vornherein gewärtigen, was dann auch tatsächlich eintreffen wird, dass nämlich der König von Frankreich nicht so schnell beigibt. Also der gibt seinen Plan nicht auf, in den Besitz dieses Herzogtums Mailand zurückzukommen. Und das führt dann gewissermaßen schon ins Jahr 1515.
Ja, vielleicht einfach noch kurz hier, weil wir ja zu Beginn auch recht ausführlich über die Sache, über die politischen Verhältnisse gesprochen haben, scheint es mir wichtig zu sein, hier zu sagen, dass dies war eigentlich schon eine politische Handlung. Die Tagsatzung oder die Orte haben entschieden, dass es den großen Pavierzug gibt und dann ist man gemeinsam über die Alpen gezogen und hat diesen Feldzug durchgeführt und sich dann eben auch dem Gebiet bemächtigt.
Richtig, und kommt damit zum ersten Mal wirklich tiefer ins heutige Tessin hinein. Er wirbt eben Bellinzona, er wirbt Locarno, Lugano, Mendrisio 1512, nachdem man lange Zeit gewissermaßen in der Leventina und in der Riviera stecken geblieben ist. Ja. Und das ist dann eben auch die Erwerbung des Maggiatals, wo die Eidgenossen dann eben weitere gemeine Herrschaften einrichten werden.
Und jetzt, Sie haben es schon gesagt, der französische König lässt sich das nicht bieten und bereits 1513 versucht er eine Rückeroberung des Herzogtums, wird dabei spektakulär geschlagen bei Novara, oder? Das ist, sagt man, ist einer der spektakulärsten Siege der Eidgenossen, extrem in Unterzahl, trotzdem gewonnen. Aber 1515 ist der König erneut zurück.
Genau, es ist ein neuer König, der junge König Franz I., der gleich zu Beginn seiner Regierung, seines Königtums mit einem spektakulären Erfolg auf sich aufmerksam machen will, mit einer großen Armee, auch mit Artillerie über die Westalpen nun eben wieder in Oberitalien einrückt und nun eben die Auseinandersetzung, die militärische Auseinandersetzung mit den eidgenössischen Orten sucht, dabei auch politisch-diplomatisch recht clever vorgeht. Er bietet den eidgenössischen Orten, bevor es eben zur militärischen Auseinandersetzung kommt, einen Friedensvertrag an. Wenn man diesen Friedensvertrag liest, würde man vermuten wollen, der König von Frankreich habe verloren und die eidgenössischen Orte hätten einen großen Sieg errungen. Er bietet ihnen eben dauerhaften Besitz von Eroberungen früher mailändischen Gebiets zu. Er bietet ihnen eine gigantische Summe als Entschädigung für ihre Kriegskosten an und anderes mehr, Handelsprivilegien im Handelsverkehr mit Mailand. Und interessant ist nun zu sehen, dass kurze Zeit, bevor es dann zur Schlacht kommt, im September 1515, treten mehrere Orte auf dieses Friedensangebot ein. Es sind dies die Westkantone. Bern mit seinen Verbündeten, dazu gehört die Stadt Biel, aber auch Solothurn und Freiburg. Also die Orte, die letztlich stark immer im Orbit, im Einflussmachtbereich Berns gestanden haben, die schließen den Frieden, die wollen es also nicht auf die militärische Entscheidung ankommen lassen, sondern machen dann rechtsumkehrt und sind, als die Schlacht dann stattfindet, schon längstens auf dem Heimweg. Also es sind nicht die Eidgenossen, die in der Schlacht bei Marignano dabei sind, sondern nur ein Teil der Orte.
Und warum entschließen sich denn jetzt diese halbdezimierten Eidgenossen trotzdem noch zu einer Schlacht mit dem französischen König? Der hat ja eine unglaublich gigantische Armee für diese Zeit ins Feld geführt. Mhm. Also man redet von 50.000 Soldaten.
Und eben mit Artillerie, also ja. mit neuester Ausrüstung. Ja, das sind für heutige Verhältnisse, glaube ich, schwer nachvollziehbare Diskussionsdynamiken, die im Feld stattfinden. Es gibt dort auch Einflussnahme von außen. Der Walliser Bischof, der Sittener Bischof Matthäus Schiener, ein Franzosenfresser und Franzosenhasser erster Qualität, tut sehr viel dafür, dass die Eidgenossen diesen Kampf doch wagen. Also die Orte, die zurückgeblieben sind, und verstehen wir uns richtig, wir sprechen von den inneren Orten, also Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, dann Glarus, Luzern gehört dazu, Zürich, Basel, Schaffhausen. Das sind im Wesentlichen die eidgenössischen Orte, die an dieser Schlacht teilgenommen haben. Es gibt dort natürlich die alten intrinsischen Interessen, also das sind die Orte, die seit dem 15. Jahrhundert immer wieder in den sogenannten Ennetbirgischen Feldzügen Eroberungen getätigt haben. Für die ist Mailand ein unglaublich wichtiger Bezugspunkt. Seit der Umstellung der Landwirtschaft in der Innerschweiz auf eine Alp- und Viehwirtschaft ist Oberitalien der Hauptabsatzmarkt für Fleisch und für Vieh aus den inneren Orten. Es gibt also ein Interesse daran, dieser Orte die Handelsrouten mit Mailand unter ihre Kontrolle zu bringen. Das ist ihr Hauptabsatzmarkt und das tut man am besten, indem man die Gebiete, über die eben diese Produkte exportiert werden, der eigenen Kontrolle unterwirft. Also das zeichnet ein Stück weit die Richtung der Südexpansion vor. Und diese Orte sind letztlich nicht bereit, vielleicht auch ein bisschen sehr wagemutig geworden durch die Erfolge der Jahre davor. Sie haben das Jahr 1513 erwähnt, wo es eben nicht nur zur Schlacht von Novara kommt, sondern wo die Eidgenossen auch, das vergisst man manchmal, gleichzeitig fast einen Kriegszug noch mitten ins Königreich Frankreich vollführen, nämlich nach Dijon, die Stadt Dijon belagern. Und letztlich nur durch Entgegenkommen des Königs von Frankreich, ein Entgegenkommen, das er dann kurz darauf wieder brechen wird, wieder zum Rückzug motiviert werden können. Sie sind dort an der Seite des Reichs, an der Seite von Kaiser Maximilian im Krieg gegen Frankreich engagiert. Frankreich ist ja seit 1509 nicht mehr Verbündeter, sondern Gegner der eidgenössischen Orte.
Symptomatisch auch für diese innere Zerrissenheit ist ja auch, dass A, der französische König hat ja nicht mehr mit einer Schlacht gerechnet. Der hat gedacht, wir haben diesen Vertrag gemacht und ich kann mit meinen Truppen jetzt in Mailand einziehen. Und dann haben sich eben die restlichen Eidgenossen doch noch dazu entschieden, sodass es dann erst am Nachmittag um 16 Uhr zur militärischen Konfrontation kam, entgegen jeglicher taktischer Vernunft.
Ja, das sind jetzt so kriegstechnische Einzelheiten, wo ich mich nicht so auskenne. Mich interessiert mehr der Ausgang dann der Schlacht, die ja am ersten Tag noch nicht entschieden ist. Es ist eine Riesenschlacht, La Bataille des Géants, wie auch französische zeitgenössische Chronisten dann sagen werden, die dann auch bis in den nächsten Tag dauern wird. Wo sich aber eben zeigt, dass nun eben diese lange Zeit überlegene infanteristische Kriegstechnik an ihre Grenzen stößt, wenn es nämlich gewissermaßen nicht zur schnellen Entscheidung kommt, wo dann eben auch diese Linien, diese Kämpfer, diese infanteristischen Kämpfer unter Beschuss der Artillerie kommen und eine Artillerie, die dort ein Blutbad anrichtet und eben die Reihen dann dieser eidgenössischen Krieger doch auch stark dezimiert.
Eben haben wir gesagt, es war auch für die Eidgenossen ein unglaubliches, großes Blutbad. Also man sagt, es sind bis zu 10'000 Soldaten auf dem Schlachtfeld liegen geblieben, mit der damaligen Einwohnerzahl eine unwahrscheinliche Größenordnung.
Ja, und das ist vielleicht auch nur ein Höhepunkt, ein trauriger Höhepunkt unter zahlreichen Höhepunkten. Man muss sich ja vorstellen, dass die Gesellschaften in den eidgenössischen Orten spätestens seit den Burgunderkriegen damit leben gelernt hatten, dass es in ihren Reihen Verletzte, Verwundete, Traumatisierte gibt, dass es eine gesellschaftliche und politische Dynamik ist, in der man nie recht weiß, ob der eigene Sohn, den man braucht auf dem Hof oder in der Werkstatt des Handwerksbetriebs, ob der über Nacht dem Kriegsgeschrei folgt und auf einmal unterwegs ist, ins Reich, nach Mailand, wo auch immer. Wir haben also eine wirklich vom Krieg gezeichnete und stark geprägte Gesellschaft, in der es auch Kräfte gibt, die diese ganzen Verwicklungen in die Reisläuferei stark kritisieren. Es gibt Protestbewegungen, es gibt Aufstände, gerade 1513, Könitzer Aufstand, Aufstände im Solothurnischen, im Luzernischen, Aufstände, in denen jene, die gewissermaßen den Blutzoll entrichten und auch die Kosten für diese Kriegskampagnen, aufstehen gegen jene, die profitieren. Also ich rede hier vor allem von jenen Politikern, Soldunternehmen, Militärunternehmen, die diese ganzen Aufbrüche im Auftrag eines Königs von Frankreich organisieren. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass seit 1509 die Eidgenossen eigentlich Gegner des Königs von Frankreich sind. Es gelingt dem König von Frankreich aber, dank starker Zahlungen in den eidgenössischen Orten, auch noch 1512, 13, 14 Reisläufe für sich zu gewinnen, weil er immer dank dieser Zahlungen Leute auf seine Seite ziehen kann. Das sorgt enorm für Unruhe. Und gerade 1513 und dann nochmal 1515 kommt es in verschiedenen eidgenössischen Orten zu massiven Protestbewegungen, wo sich jene eigentlich dann zur Wehr setzen, die ein Stück weit auch die Kosten dieser chaotischen Reisläuferei bezahlen. Das sind zum einen die Bauern und dann eben auch die Handwerker, die eben ja über Arbeitskräftemangel klagen, über zerrüttete gesellschaftliche Verhältnisse klagen und die eben ja die sehr, sehr ambivalenten Konsequenzen dieser Engagements sehr, sehr kritisch benennen.
Da gibt es einen sehr prominenten, auf diesen kommen wir später noch zu sprechen. Vielleicht jetzt noch zuerst politisch. Also man hat in Marignano verloren, muss den Rückzug antreten, kommt aber schlussendlich eigentlich gar nicht so schlecht weg am Ende der Geschichte.
Nein, weil der König von Frankreich halt ein gewiefter Taktiker und Stratege ist. Der kostet seinen Sieg nicht einfach voll aus, sondern ihm liegt nun daran, weil er weiß, dass seine Herrschaft über Mailand alles andere als stabil und konsolidiert ist. Es ist auch für den König von Frankreich klar, dass sein Gegner, der Herzog von Mailand, der Kaiser, weitere italienische Herrschaften auf der Halbinsel die erstbeste Gelegenheit nutzen werden, um ihn wieder aus dieser Herrschaft über Mailand zu verdrängen. Die Mailänder Kriege enden erst Mitte des 16. Jahrhunderts. Marignano ist letztlich nur eine Episode in einer langen Geschichte. Und letztlich wird es ja das Haus Habsburg sein, das die Oberhand behalten wird, und nicht Frankreich in diesem Herzogtum Mailand. Das heißt, der König von Frankreich, dieser junge Franz I., muss damit rechnen, dass er sehr schnell wieder unter Druck gerät mit seinem Herzogtum Mailand. Also hat er ein Interesse daran, sich die Schlagkraft, die militärische Unterstützung dieser eidgenössischen Orte, die er gerade besiegt hat, zu sichern und vor allem mindestens dafür zu sorgen, dass seine Gegner nicht Zugriff auf dieses Gewaltpotenzial kriegen. Und deswegen unterbreitet er sofort nach seinem Sieg auch den unterlegenen eidgenössischen Orten ein Bündnis, das Angebot eines ewigen Friedensvertrages, gekoppelt mit einem Allianzvertrag, mit einem Bündnis. Er will also nicht nur Frieden schließen, sondern sie gleich auch wieder für sich sichern, so wie er das 1499 bis 1509 getan hatte. Nun ist die Stimmung natürlich in vielen eidgenössischen Orten nicht gerade so, dass man mit demjenigen, der einen gerade auch besiegt hat, wieder in eine Soldallianz eintreten wird, zumal eben in vielen eidgenössischen Orten die Bürger und die Untertanen heftig Protest gegen diese militärischen Verstrickungen erhoben haben. Deswegen gelingt ihm in einem ersten Anlauf erst ein ewiger Friedensvertrag, 1516, in Freiburg abgeschlossen, wo er eben dasselbe Angebot, das schon die Berner, Freiburger, Solothurner vor der Schlacht angenommen hatten, auch den anderen Orten macht. Ergebnis dieses Friedensvertrages ist es eben hohe Entschädigungen für die Kriegskosten der Eidgenossen, dann der Verbleib ihrer Erwerbungen in den südalpinen Tälern. Letztlich ist das gewissermaßen die Sicherung des Besitzes über den Tessin oder der Herrschaft der Eidgenössischen über das Tessin. Dasselbe gilt für die Bündner, über was das Veltlin angeht, plus eben diese Handels- und Zollprivilegien für den Handelsverkehr mit Mailand. Das heißt, das Herzogtum Mailand wird kleiner, der eidgenössisch kontrollierte Raum expandiert nun deutlich nach Süden und wird eben dauerhaft dann auch schweizerisch bleiben.
Dann müssen wir sicher erwähnen, dass eben mit Ulrich Zwingli, wo es übrigens eine separate Zeitgenossenschaft-Folge dazu gibt, ein sehr prominenter Teilnehmer in Marignano dabei war, dort auch sehr viel Kritik gegenüber dieser Reisläuferei mit nach Hause nimmt und ja dann ziemlich schnell zu einer treibenden Kraft der Reformation in der Schweiz wird, was ja dann auch die Eidgenossenschaft selber widerspaltet.
Ja, Zwingli ist Priester in Glarus. Er ist noch nicht der Reformator 1515, sondern ein recht konventioneller, zwar humanistisch gelehrter und gebildeter Priester in der Papstkirche. Er ist ja sogar ein Pensionenbezüger des Papstes. Und er nimmt als Feldprediger auf der Seite der Glarner an diesen Mailänder Kriegen teil. Das hat sicher tiefe Erfahrungen, tiefe, starke Eindrücke auf ihn gemacht und dann auch später seine sehr kritische Position sicher vorgeprägt. Seine kritische Position gegenüber den Allianzen mit den großen Herren, aber eben auch Kritik gegenüber der Reisläuferei und dem Solddienst. Zwingli kommt ja dann nach einer Zwischenphase, wo er in Einsiedeln tätig ist, 1519 nach Zürich, auch noch nicht als Reformator, aber in der Zeit ist im Reich mit Martin Luther die reformatorische Bewegung am Entstehen. Also Martin Luther hat mit seinen Publikationen bereits großes Aufsehen erregt. Er ist dabei, gewissermaßen ein Politikum zu werden. Seine Schriften werden an vielen Orten gedruckt, nicht zuletzt auch in Basel, was in der damaligen Schweiz Eidgenossenschaft der wichtigste Drucker- und Verlagsort ist. Das heißt, es nimmt hier eine religiös-kirchliche Bewegung Fahrt auf, die dann durch die Predigten Zwinglis ab 1519, 20, 21 auch in Zürich um sich greifen wird. Es ist eben weit mehr als nur eine politisch-religiöse Bewegung, sondern auch eine sehr stark gesellschaftliche und kulturelle Bewegung, weil große, wichtige Grundsätze der römischen Kirche, wichtige Praktiken der römischen Kirche, prominent der Ablasshandel, sehr stark kritisiert werden. Letztlich ein Kampf zweier sehr unterschiedlicher Prinzipien, was gilt als religiöse Wahrheit und in der Kirche ist es die Bibel und die Bibel allein. Oder ist es auch die Lehrtradition der römischen Kirche, die seit in der Spätantike aufgebaut worden ist. Und Zwingli wird in der Tat zu einem sehr, sehr heftigen Kritiker dieser Verwicklungen der eidgenössischen Orte werden. Allerdings muss ich hier hinzufügen, die Tatsache, dass Zürich zwar wie die übrigen Orte 1516 den Friedensvertrag schließt, aber 1521 als einziger eidgenössischer Ort nicht an der Allianz mit dem König von Frankreich teilnimmt, das hat noch nichts mit Zwingli zu tun. Weil Zwingli, Ulrich Zwingli ist 1521 in Zürich der Leutpriester, hat ein gewisses Renommee erworben als guter Prediger, der die Leute fasziniert, in den Bann schlägt. Aber politisch ist Zwingli noch keineswegs die Kraft, die er einige Jahre später sein wird in der Zürcher Politik. Die Entscheidung, dass Zürich nicht an der Allianz teilnimmt, hängt damit zusammen, dass Zürich eigentlich schon das ganze Spätmittelalter hindurch, was die Außenbeziehungen angeht, sehr stark reichsorientiert war und immer noch ist. Es ist ja pikant daran zu erinnern, dass die ersten Kommandanten der Schweizer Garde beim Papst Zürcher waren, bis in Zwinglis Zeit hinein. Bürgermeister Reuscht und sein Sohn sind Kommandanten der päpstlichen Garde, also jenes Mannes oder jener Autorität, gegen die Zwingli in Reuschts Stadt dann heftig ankämpfen wird.
Marignano wird eben auch immer wieder als eine große Trendwende beschrieben, weil man eben ja dort verliert. Damit ist quasi auch die Südexplosion gebremst, oder? Man richtet sich wieder mehr nach innen. Es gibt zwar noch Gebietserweiterungen auf der Eidgenossenschaft, also eben, Sie haben die Eroberung der Waadt erwähnt oder auch sonst noch kleinere Gebiete, aber grundsätzlich sagt man ja doch, dass dort so der Expansionsdrang zum Erliegen gekommen ist. Stimmt das?
Ja, eben. Also wenn man die große Ausnahme der Waadt mal weglässt, was dann 1536 stattfindet, obwohl Bern und Freiburg eigentlich schon seit den Burgunderkriegen diese Westexpansion im Blick hatten, das ist ja vielleicht eine spannende Konstellation. Wir haben vorhin sehr stark von jenen Orten gesprochen, die eine Südorientierung ihrer Expansionspolitik, ihrer Machtpolitik kannten. Zürich, die inneren Orte, die streben in die südalpinen Täler, währenddem Bern, Freiburg und Solothurn immer sehr stark eine Westausrichtung hatten, also Richtung Genfersee, Richtung Genf und Waadt. Und das geschieht nun 1536 und damit in der Tat ist die große Expansionsphase des Spätmittelalters und frühen 16. Jahrhunderts abgeschlossen. Aber es heißt nun nicht, dass die Eidgenossen gewissermaßen von da ab neutral sind und mit den großen Kriegen in Europa nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, sie werden gewissermaßen gerade dadurch, dass sie machtpolitisch geschwächt sind und sich als Interessens- und Shareholder gewissermaßen aus den großen Konflikten heraushalten und einen unversehrten Söldnermarkt, eine interessante Plattform für Verschiebungen von Truppen, eine interessante Plattform für den Zwischenhandel und Handel auch mit kriegsrelevanten Materialien, werden sie umso eher noch gefragt als Allianzpartner. Das heißt, dieses Corpus Helveticum, das machtpolitisch sich nicht mehr groß betätigt in den europäischen Konflikten, wird umso wichtiger als Söldnerlieferant und als Allianzpartner. Das heißt, das stille Stehen, das Abseitsstehen und das Mitmachen über die Lieferung von Söldnern sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Man muss immer beide Seiten benennen, wenn man die ganze Wahrheit erzählen will. Und meines Erachtens ist letztlich das die Konsequenz von Marignano, dass nämlich dieses Modell mit dem Söldnerwesen, dem Soldwesen, mit dieser Verquickung mit den großen Kriegsherren, was seit der Mitte des 15. Jahrhunderts relativ chaotisch ablief, mit sehr vielen Rückwirkungen, gesellschaftlichen Krisenmomenten, Aufständen, Protesten, das wird nun kanalisiert. Man hat Allianzverträge, langfristige Allianzverträge. Die Allianz mit dem König von Frankreich von 1521 dauert für die ganze Lebenszeit des Königs und einige Jahre darüber hinaus, um sicherzustellen, dass man nach dem Tod des Königs, sein Nachfolger, erfolgreich die Verlängerung der Allianz verhandeln kann. Und das wird ja dann auch tatsächlich der Fall sein. Bis 1792 dauert dieses privilegierte Verhältnis zwischen den eidgenössischen Orten, meistens allen Orten und dem König von Frankreich. Also letztlich ist es das Rückgrat der eidgenössischen Außenbeziehungen, eine starke Anlehnung an die Krone Frankreich, die in vielerlei Hinsicht hochprofitabel ist, weil da fließen Pensionen, da genießen Händler und Kaufleute Handels- und Zollprivilegien. Spätestens nachdem Frankreich in den 1670er Jahren die Freigrafschaft Burgund erworben haben wird, ist Burgund und damit Frankreich der wichtigste Salzlieferant für die Käseproduzenten im Freiburgischen und so weiter und so fort. Das heißt, letztlich ist es eine enorme Weichenstellung, das Marignano, welches die Außenbeziehungen, die Sicherheitspolitik auch der Eidgenossenschaft prägt. Denn der König von Frankreich verspricht den eidgenössischen Orten militärischen Schutz gegen Angriffe von Dritten. Also die ganze Sicherheitspolitik auch der eidgenössischen Orte baut maßgeblich auf dieser Allianz auf.
Ein sehr schönes Fazit. Haben wir einen wichtigen Aspekt zu Mariano vergessen in diesem Gespräch?
Ja, wir haben vergessen, dass von einem bestimmten Moment an Marignano zur Geburtsstunde der Schweizer Neutralität stilisiert wird. Ja. Und das ist, wie Marco Iorio in seinem neuesten Buch, glaube ich, klar gezeigt hat, vor allem ein Ereignis des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Man beginnt schon früher den Beginn der Neutralität auf die Mailänder Kriege zurückzudatieren. Aber interessanterweise eigentlich fast nie auf die Schlacht sondern auf den ewigen Frieden von 1516. Also in dem Sinne, wie wir es vorhin gesagt haben, die eidgenössischen Orte scheiden als eigenständige Machtplayer, treten ab von der europäischen Bühne. Und das wird dann so als Beginn einer Politik des Stillesitzens, des Verzichts auf eigene Machtpolitik gesehen. Dass man dann aber aus der Schlacht von 1515, die Geburtsstunde der Schweizer Neutralität zu machen beginnt, das ist sehr stark ein Ereignis des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. Die Geschichtsschreibung beginnt damals Marignano als Geburtsstunde der Schweizer Neutralität zu sehen. Interessanterweise in einer Zeit, in der die damalige Schweiz, die Schweiz also des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, mit ihrer Neutralitätspolitik teilweise unter Druck gerät, nicht zuletzt des Wilhelminischen Deutschen Reiches, und es ein Interesse daran gibt, sich selber, aber eben auch den Mächten von außen klar zu kommunizieren, wir sind schon sehr, sehr lange neutral, weil ein Reichskanzler Bismarck hat durchaus zeitweilig die Schweizer Neutralität angezweifelt, indem er darauf hinwies, dass der Wiener Kongress von 1815 sehr, sehr wichtig war, indem dort die Mächte der Schweiz die immerwährende bewaffnete Neutralität zugestanden haben. Und Bismarck fügte dann jeweils hinzu, wir können euch das, was wir euch zugestanden haben, auch wieder aberkennen. Das heißt, es gibt in dieser politischen Konstellation, in dieser diplomatischen Konstellation des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts hierzulande ein Interesse, sich selber und den anderen zu erzählen, wir sind im Fall nicht erst schon seit 1815 neutral, sondern schon sehr, sehr lange. Und das hat sich immer auch bewährt und das war unsere bewährte Maxime. Das Ganze wird dann 1965 nochmal aufgekocht, wo dann das nächste Jubiläum gefeiert wird. Und es war dann 2015 ja auch noch einmal der Fall bei 500 Jahre Marignano. Das heißt, wir müssen letztlich den Mythos Marignano immer vor dem Hintergrund der jeweiligen politischen Auseinandersetzungen in der Schweiz und nicht zuletzt auch der politischen Auseinandersetzungen der Schweiz mit dem weiteren Umfeld sehen. Das erklärt letztlich die Geschichten, die man sich über die Geburt der Neutralität erklärt.
Perfekt. Und der angesprochene Herr Iorio wird uns in der Zeitgenossenschaft in einer Doppelfolge eben auch noch mehr über die gesamte Entstehung der Neutralität erzählen. Herr Hollenstein, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Es war sehr informativ und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass dieses Gespräch euch hilft, die durchaus komplexen und verworrenen Entwicklungen rund um die Schlacht bei Marignano besser zu verstehen. Ich bedanke mich noch einmal bei Professor Dr. André Hollenstein für die sehr ausführlichen Erklärungen sowie die unkomplizierte Zusammenarbeit in der Entstehung dieses Podcasts. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die sehr wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Baar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info@tongarage.ch. Mehr Informationen zu unserem Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezension bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Ciao zusammen.